Kaum ein Begriff ist so zentral für die bürgerliche Gesellschaft wie jener der Öffentlichkeit. Doch die Öffentlichkeit selbst ist von Marktmechanismen bestimmt. Sie wird von privatwirtschaftlichen Akteuren bespielt und ist damit selbst in einem System von ökonomischen Abhängigkeiten und Ungleichheiten verstrickt. Öffentlichkeit ist nicht so voraussetzungslos, wie es im bürgerlichen Selbstverständnis erscheint. Genau deswegen haben sich immer wieder gesellschaftliche Gruppen und soziale Bewegungen, die aus dieser herrschenden Öffentlichkeit ausgeschlossen waren, immer wieder versucht, Ansätze einer Gegenöffentlichkeit zu etablieren. Das waren mal Arbeiter und Arbeiterinnen, Frauen, von der Norm abweichende Dissidenten und andere, deren Erfahrungen in der etablierten öffentlichen Sprache keinen Ausdruck fanden. Genau die schufen sich eigene Formen der Öffentlichkeit, um sich zu verständigen, um Räume für Reflexion der eigenen Erfahrungen zu ermöglichen, hin und wieder auch, um Kritik zu ermöglichen und diese artikulieren zu können. Doch auch diese Versuche sind von Widersprüchen bestimmt. Sie entwickeln vor allem im Zuge ihrer Institutionalisierung eigene Formen von Schwerfälligkeit und Ausschluss. Jedenfalls dann, wenn sie nicht als kurzfristige Äußerungen von Protest schnell wieder untergehen wollen. Ich begrüße euch, ich begrüße Sie zu dieser Veranstaltung hier in Karlsruhe. Die Überschrift Frequenzbesitzer und Frequenzbesetzungen. 100 Jahre anderes Radio. Das Ganze soll eine Diskussion sein, so steht es im Untertitel, zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft demokratischer Öffentlichkeit. In wenigen Tagen, im Oktober 2023, wird das Medium Radio 100 Jahre alt in Deutschland. Am 29.10.1923 begann der reguläre Rundfunkbetrieb in Berlin. Aus diesem Anlass wollen wir heute Abend ein Schlaglicht werfen auf eine etwas andere politische Geschichte des Mediums. Wir sind zu viert hier vorne. Leider zutiefst männlich ist der Blick, dazu gleich mehr. Wir heißt einfach alphabetisch dem Nachnamen geordnet Jan Bönkost, ganz links. Aktiv bei Archiven der sozialen Bewegung, vor allem aber auch seit einigen Jahren dabei, eine Dissertation zum Thema freie Radios zu schreiben. Rechts daneben Michael Hadamczyk, einst aktiv in Münster bei Radio Fledermaus. Mittlerweile tätig bei der Deutschen Umwelthilfe, nicht weit von hier am Bodensee. Und die Person kennen viele vermutlich seit fast 30 Jahren, nicht ganz, bei Querfunk aktiv hier in Karlsruhe, Bertrand Klimek, mit einer Sendung, die übrigens auch bei vielen anderen freien Radios läuft oder mit mehreren Sendungen, die auch bei anderen freien Radios laufen. Wie gesagt, der Blick ist hier sehr männlich auf der Bühne. Das hat auch damit zu tun, weil eine weitere Person, die wir eingeladen haben, sehr kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein kann, sondern abwesend ist. Sie ist aber nicht ganz abwesend. Ursula Schlosser war aktiv bei Radio Jessica oder Radio Jessica, wie manche sagen, in Heidelberg Ende der 70er Jahre. Wir werden sie hin und wieder hier noch hören. Wir haben vorab ein Interview mit ihr geführt, damit auch sie über ihre Erfahrungen und Aktivitäten Ende der 70er Jahre erzählen kann. Zu Beginn, Jan Bönkost, würde ich dich bitten, einen Überblick zu geben, worüber wir eigentlich reden, wenn wir über historische freie Radios reden. Also, was meint das? Was sind eben jene, nicht in der Gegenwart, sondern in der Vergangenheit verankerten freien Radios?
Worüber reden wir, wenn wir über historische freie Radios reden? Ich fange es anders an, wenn wir über die Geschichte freier Radios reden. Dann können wir zurückgehen in die 70er und 80er Jahre. Das ist die große Zeit neuer sozialer Bewegungen und das ist die Zeit, in der auch eine eigene freie Radiobewegung entstand und im Laufe der 80er dann auch wieder verschwand. Ja, Michael ist jetzt heute Abend so ein Relikt daraus. Uschi wäre es auch gewesen. Ist es dann durch einen Spieler so halb. Freie Radiobewegung meint Radios, die aus den neuen sozialen Bewegungen heraus entstanden sind, aus der Anti-Atom-Bewegung, aus der Hausbesetzerbewegung und so weiter und so fort. Das hat stattgefunden in einem Kontext, in dem sich damals linke Bewegungen sehr stark mit Medienöffentlichkeit beschäftigt haben, aufgrund der Erfahrung des Gefühls, ausgegrenzt zu sein, nicht vorzukommen mit den eigenen Sichtweisen, mit den eigenen Bedürfnissen. Und so ist es also eigentlich eine Alternativmedienbewegung gewesen oder eine Hochphase alternativer Medien in den 70er und 80er Jahren, von denen freie Radios, als sie erstmals entstanden sind, ein Teil waren. Vielleicht, um das ein bisschen plastisch zu machen, Alex hat ja angedeutet, dass ich mich da seit ein paar Jahren jetzt auch so akademisch mit beschäftige. Ich kann mittlerweile an die 100 Radios oder Radionamen, Radiogruppen, je nachdem, das ist ja manchmal ein bisschen schwer, das immer so genau auseinanderzuhalten, nachweisen, die im Laufe der 80er Jahre in der alten BRD existiert haben, die Dunkelziffer an Gruppen, die auch mit Technik experimentiert haben, die man damals teilweise unterm Ladentisch kaufen konnte, aber das dann nicht geschafft haben, wirklich zu senden, die ist sicherlich noch mal um einiges größer. Zu dieser Zahl gehören dann vielleicht 20, 30 Sender, die auch eine längere Zeit existiert haben, auch sich miteinander vernetzt haben, die versucht haben, gemeinsam Austausch zu treten, gemeinsame Probleme zu thematisieren, gemeinsame medienpolitische Forderungen aufzustellen, zu überlegen, wo soll das Ganze eigentlich hin, was wollen wir. Es gab sehr, sehr unterschiedliche Positionen, kommen wir sicherlich dann drauf zu sprechen.
Eine der ersten Radioinitiativen in der BRD ist 30 Zugminuten von hier entfernt beheimatet gewesen, eben jenes Radio Jessica aus Mannheim weitgehend. Laut Ursula oder Uschi, übrigens eng verbunden auch mit Erfahrungen in Italien.
Das kam ja rüber geschwappt, diese subversiven Aktionen der Italiener, die ja da sehr gut waren. Sowas hat uns beflügelt. Und dann war ja natürlich so die Idee, ja gut, okay, dann machen wir das jetzt mal. Die Italiener machen das ja auch. Also die Direktheit war im Gegensatz zu allem Gedrucktem, also das entsprach auch uns Spontis sehr. Wir wollten einfach zu neuen Ufern und wir haben gedacht, verdammte Hacke nochmal immer, da diese Plaudermoderatoren, wir wollen das anders machen. Und ich denke mal, Radio Alice war das große Vorbild. Also das hat das in unser Hirn eingepflanzt. Damals waren ja auch etliche bei uns oft in Italien. Italien war ja so das Mekka, ne, der Linken, wo man hingefahren ist. Wir hatten auch Verbindungen zu Il Manifesto und so weiter und so fort. Also es wurde viel geschrieben über Radio Alice und was die alles toll machen und was da alles. Und die wurden ja dann auch immer verhaftet, aber die wurden ja nicht verhaftet, weil das Radio illegal gewesen wäre. Die hatten ja den Vorteil, dass sie eigentlich wirklich senden durften. Die wurden ja wegen der Inhalte verhaftet. Und da war dann natürlich auch wieder so diese Solidarisierung der Linken mit diesen Radiomachern, die da auch zum Teil anarchistische Sponti-Ideen verbreitet haben. Und wir fanden das natürlich super cool und sowas wollen wir auch. Wir sind damals, 77, zu einem großen Sponti-Camp nach Süditalien gefahren, nach Schiller. Da war das schon klar, dass wir das machen wollen oder war irgendwie so ein bisschen so, hatten ein Auge gefasst. Sind dann auf dem Rückweg über Rom nach Bologna gefahren, haben da gehalten. Und ich glaube, wir waren damals auch bei Il Manifesto und man hat sich halt so getroffen. Ne, so. Wir haben da auch bei Italienern gewohnt und haben da, glaube ich, festgeklopft, dass wir diesen Sender bei den Alice-Leuten kaufen. Das Geld hatten wir natürlich zusammengetragen. Es war schon ziemlich viel Geld. Einer von uns hatte eine gewisse Erbschaft und so haben wir das dann halt bezahlt bei den Italienern. Ne? Hab noch so eine Erinnerung, dass es vielleicht 2000 Mark waren. Also ich fand es viel Geld.
Also eine internationale Dimension. Ist das typisch? Diese Verbindung zu schauen, in Italien passiert ganz viel, Radio Alice ist mehrfach genannt worden. Ist es ein typischer Weg für BRD-Radios, sich Sender zu kaufen?
Jedenfalls bei uns. Das war Radio Fledermaus in Münster. Ich weiß nicht, ob am Anfang irgendwas gekauft worden ist, aber wir hatten technikbegeisterte Leute die wollten Sender bauen. Die wollten keine kaufen. Und die meisten, die bei uns verwendet worden sind, sind auch bei uns gebaut worden. Es kursierten damals Bauanleitungen für Sender. Es gab Platinen, Prints, die man weiterverwenden konnte. Also soweit ich das im Nachhinein erfahren habe, sind bei uns die Sender Eigenbauten gewesen. Und wir mussten ja, da das ja bekanntlich nicht ganz legal war zu der Zeit, mussten wir viele Sender haben, weil es nicht immer möglich war, den Sender nach der Sendung wieder einzusammeln. Also unsere Leute haben, wir hatten so eine Struktur, das Senden, das widersprach dem Postmonopol, war also illegal. Und wir brauchten aber gleichzeitig sozusagen eine Seite, wo wir öffentlich zugänglich waren. Und deswegen haben wir eine Zweiteilung gemacht. Es gab einmal die Technikgruppe, die haben Sender gebaut und haben gesendet und haben natürlich auch Inhalte beigesteuert, aber indirekt. Und dann gab es einen Freundeskreis von Radio Fledermaus und wir waren der Auffassung, der ist legal. Und das haben wir eigentlich die ganze Zeit über auch durchgehalten, dass wir gesagt haben, ja, das Senden mag illegal sein, aber das Produzieren von Inhalten und von Kassetten, die dann jemand sendet, ist nicht illegal. Ich kann das juristisch nicht, bis heute nicht beurteilen, ob das wirklich so war. Die Polizei war irgendwann anderer Meinung. Und dann ist der Freundeskreis irgendwann, habe ich jetzt letztens noch mal gelesen, im Jahr 1981 hat es dann mal eine Haussuchung im Umweltzentrum in Münster gegeben, wo wir immer getagt haben und uns so unsere Gedanken gemacht haben. Und dann haben wir einen längeren Abend im Polizeipräsidium mal verbracht. Das war aber alles auch nicht so wild. Ansonsten ist das weiter aber nicht verfolgt worden. Aber jetzt komme ich schon ins Plaudern, aber das ist ja wahrscheinlich auch der Sinn dieser Veranstaltung, dass man ein bisschen erzählt, wie das so war.
Die Motivation, warum habt ihr eigentlich angefangen? Warum habt ihr angefangen, illegale Dinge zu tun? Warum habt ihr angefangen, Radio zu machen, wo das doch eigentlich unter Strafe stand und Strafe hieß 5 Jahre Haft Maximum? Was war die Motivation?
Ich kann das vielleicht für mich erzählen. Ich bin angesprochen worden, ob ich nicht in diesem Freundeskreis mitmachen möchte und Inhalte beisteuern. Für mich war das sozusagen, da gab es Radio Fledermaus schon. Ich wusste auch, dass es das gibt, aber ich war daran nicht beteiligt zu dem Zeitpunkt. Und für mich war die Frage, machst du da mit? Und ich kann jetzt für die anderen nur schwer reden. Aber meine Vermutung ist mal, dass wir hatten alle schon eine ganz ordentliche Geschichte in der, eigentlich seit den 60er Jahren, mehr oder weniger in den ganzen Bewegungen, die es da gegeben hat. Viele Leute haben sich in irgendwelchen Organisationen versucht und waren dann davon wieder frustriert. Also wir haben versucht, was Sinnvolles zu finden, was unseren Fähigkeiten entspricht. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Motivation. Dann war es so, anderer Punkt, dass zu der Zeit Privatradios ja noch nicht legal waren, wie das heute der Fall ist. Wir wussten aber, dass der öffentliche rechtliche Rundfunk extrem unter Druck stand und dass sozusagen die Legalisierung von kommerziellen Privatradios vor der Tür stand. Das war eine Geschichte, die uns einfach gestunken hat. Und wir haben halt gesagt, wenn es ein Aufbrechen dieses Monopols der Öffentlich-Rechtlichen geben soll, dann sollen das unabhängige, freie Radios sein und nicht kommerzielle Radios. Das war sicher auch eine von den Motivationen. Also einige von den Leuten, die im Freundeskreis mitgemacht haben, haben früher auch schon in Medien gearbeitet und haben eine Umweltzeitung, das hieß damals das Grüne Blatt, die gab es sehr lange in Münster, gemacht, habe ich auch gemacht. Wahrscheinlich war das auch der Grund, warum ich dann mal angesprochen worden bin. Also mit alternativen Medien hatten wir schon vorher zu tun und, Klammer auf, hinterher auch noch. Das gehörte für viele von uns einfach zu dem, was wir machen wollten, was unseren Fähigkeiten und Neigungen entsprach. Das ist ganz wichtig. Man kann das auch alles politisch erzählen, die Geschichte, aber man kann sie auch für jede Person individuell erklären, warum man zu dem Zeitpunkt Bock darauf hatte. Wir waren alle so gestrickt, dass uns zu dem Zeitpunkt die Frage, wie legal oder nicht legal das ist, die stand, sagen wir es mal vorsichtig, nicht im Vordergrund.
Ich habe sofort ganz viel Gedanken dazu im Kopf, ne, die das irgendwie so vielleicht nochmal weiter rahmen, was du erzählt hast. Vielleicht mit einer Schleife zurück nochmal nach Italien, da wollte Alex ja spitzfindig drauf hinaus, ne? Also weil Uschi Radio Alice angesprochen hat, ich weiß nicht, für wen Radio Alice bei euch hier noch ein Begriff ist, ne? Ich habe das Gefühl, in der freien Radioszene heute fallen immer noch viele auf die Knie davor, vor Radio Alice. Aber so richtig eine Auseinandersetzung damit, was haben die eigentlich gemacht und wofür standen die, die gibt es ja eigentlich nicht, das ist ja mehr so ein Mythos. Ne? Und natürlich war Italien in den 70er Jahren, oder was heißt natürlich, Italien war in den 70er Jahren ein großer Bezugspunkt für die westdeutsche Linke. Ne? Da hatten die meisten, in Westdeutschland damals politisch unterwegs waren, das Gefühl, oh, in Italien, die sind alle viel weiter als wir, ne? Da müssen wir uns was abgucken. So. Und Italien war aber auch Westeuropa rundfunkpolitisch voraus, weil Mitte der 70er Jahre das italienische Rundfunkgesetz vom dortigen Verfassungsgericht gekippt wurde und zur italienischen Politik gehörte damals der Umstand, dass einfach kein neues beschlossen wurde. Ne? Also für deutsche Verhältnisse unvorstellbar, in Italien gab es 15 Jahre lang kein Rundfunkgesetz. Ne, sondern es herrschte einfach das Gesetz des Marktes. So. Und dadurch, also das war so sozusagen die vollständige Liberalisierung des Rundfunksystems Mitte der 70er Jahre, so ist auch Radio Alice mit entstanden. Ich glaube, so ungefähr 300 linke, linksradikale Sender haben sich in einem italienweiten Verband organisiert. Insgesamt gab es einige tausend Radiosender in den Jahren. Ne, und diese Entwicklung, die hat ausgestrahlt, einerseits was in anderen westeuropäischen Ländern die gesetzliche Weiterentwicklung der Rundfunksysteme angeht, aber eben auch was eine linke Radiopraxis angeht. So. Und mein Eindruck ist, und das passt, wie Uschi das erzählt hat, also je weiter in Süddeutschland und je früher in den 70ern, desto mehr waren auch die Radioaktivistinnen in Deutschland auf Italien noch bezogen und sind da hingefahren, ne, haben sich das angeguckt, haben da mal mitgemacht, kamen wieder, haben gesagt, das brauchen wir auch, wie kriegen wir das hin? So. Ich finde das aber gut, dass du auch sagst, ja, ihr wollt, oder bei euch gab es welche, die wollten basteln, ne, und es gab halt beides. So. Also es gab die Sender, die haben sich die Technik irgendwie organisiert. Es gab dann auch sowohl im Ausland als auch in Westdeutschland Technikgruppen, die Sender am Fließband gebaut haben und die wurden dann weiterverkauft oder weiterverteilt. Ne? So insgesamt waren natürlich die Rahmenbedingungen anders. Also in Italien ging das halt so semi bis ganz legal. Das heißt, wenn man sich da einen Sender gekauft hat, dann war der größer und teurer. Und das war zurück in Westdeutschland dann relativ schwer, den in die Tasche zu stecken, in den Wald zu laufen oder auf ein Haus, auf den Dachboden, den eine Viertelstunde anzuschmeißen und mit dem dann wieder abzuhauen. Ne? Also, das ist, ne? So, also hier, wir sehen ja dieses Gerät, das ist so ein Sender, wie er 1981 mal benutzt wurde und es gab findige Leute, die haben das geschafft, ich glaube 120 oder 140 Sender als Bausatz vorzubereiten in so kleinen Metallschächtelchen, die sind ziemlich viel genutzt worden dann. Genau, also vielleicht das so ein bisschen auch jetzt, um Italien als Bezugspunkt abzufrühstücken und dann müssen wir nicht mehr so viel später über Italien reden, auch wenn da das Wetter besser ist. Das andere, was du ja auch erwähnt hast, das finde ich eben total wichtig, diese also um das einzuordnen überhaupt, was ist da passiert und warum ist das passiert? Ne? Diese Weiterentwicklung des westdeutschen, aber auch anderer westeuropäischer Rundfunksysteme damals. Ne? Das war also sowohl diese Liberalisierung der Rundfunksysteme als auch das Entstehen freier Radios ist mindestens ein westdeutsches Phänomen, westeuropäisches Phänomen damals gewesen. Und du hast das eben angedeutet, ich würde das mal zuspitzen. Ne? Das war so ein historischer Moment um 1980 herum, wo eigentlich medienpolitisch die Frage im Raum stand, wie geht's weiter mit dem Rundfunk? Ne? Von konservativer Seite wurde ganz stark gemacht, wir brauchen Privatisierung, wir brauchen kommerzielle Sender, die Hintergründe führen jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gerade. Ne? Und das, was ihr gemacht habt, so würde ich das immer deuten oder einordnen, ne? Das war der Versuch, das Rundfunksystem oder die Entwicklung des Rundfunksystems in eine andere Richtung zu bewegen, zu zerren, ne? Also ich finde das, also für so heutige freie Radiopraxis finde ich das immer total hilfreich, sich das vorzustellen. Freie Radios sind mal entstanden, weil der Öffentlich-Rechtliche ergänzt werden sollte um nicht kommerzielle Sender und um kommerzielle Sender wirklich zu verhindern. Ne? Gekriegt haben wir heute bis heute was anderes.
Also ich wollte fragen, was für eine Reichweite, gerade dieser, der jetzt auf dem Tisch steht, was der etwa für eine Reichweite hatte. Und wenn da jetzt ein größerer, professionellerer Sender war, ob der denn dann stören konnte oder...
Die Sender, die bei uns in Münster verwendet worden sind, die hatten eine Reichweite, dass sie im Stadtgebiet, und Münster ist von der Fläche her gar nicht so klein, durchaus an vielen Stellen zu hören waren. Aber das war halt immer, technisch war es das Problem, wie kommt man überhaupt an Hörerinnen und Hörer? Die wissen nicht, dass gesendet wird. Man kann auch schlecht sagen, dann und dann gibt es eine Sendung auf der und der Frequenz. Damit würde man das schon halb unmöglich machen, dass man überhaupt noch senden kann und schon gar nicht mehr auf der Frequenz. Also wurde es praktisch häufig so gemacht, dass wir schwächere Frequenzen von Öffentlich-Rechtlichen genutzt haben. Und im Nahbereich ist dann sozusagen... was weiß ich, SWR oder so, was man in Münster noch gerade empfangen konnte, ist dann überblendet worden. Und das heißt, die Reichweite, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Das hängt eben davon ab, wie das Wetter ist, wie stark die anderen Sender einfallen. Also da kommt so einiges zusammen. Aber der Radius bei uns war ein paar Kilometer. Mehr war das nicht. Und vielleicht nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, dass wir mit dem, was wir da gemacht haben, auf die Rundfunksituation reagiert haben. Das ist vielleicht richtig. Vielleicht haben wir aber auch darauf reagiert, dass wir nicht zufrieden waren mit unserer Reichweite. Also wir haben das gemacht und wir haben festgestellt, die Leute finden es super, dass wir es machen, aber es hat fast niemand gehört. Das war eigentlich immer wieder die Situation. Und das heißt, da baut sich in so einer Gruppe natürlich ein Frust auf und man stellt sich die Frage, wie viel Sinn hat denn das eigentlich, das zu machen? Man kann das machen, man kann das Monopol brechen und das geht alles, aber sozusagen die kommunikative Seite, eine Gegenöffentlichkeit herzustellen, das war ein wunderbarer Anspruch, aber den haben wir nicht erfüllt. Das wussten wir auch. Und dann kann man natürlich dazu kommen und sagen, man schafft sich sozusagen eine andere Ebene. Und diese andere Ebene ist die, die du angesprochen hast, dass wir gesagt haben, das steht in einem medienpolitischen Kontext. Und auch wenn wir nicht viele erreichen damit, setzen wir doch ein Zeichen, dass wir eine andere Vorstellung von der Rundfunklandschaft haben. Und deswegen haben wir auch eben nicht nur in dem Süppchen Radio Fledermaus Münster agiert, sondern wir haben parallel sowas wie eine Assoziation Freie Radios damals aufgebaut, wo viele andere, also eigentlich alle linken freien Radios, Radio Dreieckland, Wahnsinn oder wie sie alle heißen, die waren da alle beteiligt und wir haben uns regelmäßig getroffen und versucht sozusagen unsere Vorstellungen in so einer Erklärung der öffentlichen Radios auch niederzuschreiben, wo wir dann eben angefangen haben zu sagen, wir machen Rundfunkpolitik.
Das ist ganz witzig, dass du das jetzt so auf den Punkt bringst. Wir sitzen vor dieser Erklärung, ne? Das sind die Plakate, die ihr damals gemacht habt. Vielleicht nur ganz kurz zu dem Sender, weil du danach gefragt hast, ne? Der ist einmal eingesetzt worden auf der Autobahn auf dem Weg zur Brockdorf-Demo Februar 81. Da haben sich die Radiomachenden hinterher entschuldigt, dass der 20 Kilometer lange Konvoi nicht komplett abgedeckt worden ist.
Wir können ja mal ein bisschen reinhören in so unterschiedlichste Momente von Sendepraxis in den 70er Jahren. Eines kennt ihr vielleicht, ist auch, wenn man so will, französisch-deutsches Grenzprojekt.
RVF, Ö Nr. 1, 11 Juin 77.
Fessenheim. Habitantes et habitants d'Alsace, menacés par la pollution chimique et radioactive, bonsoir. L'émission Zéro de Radio Verte Fessenheim a eu lieu samedi dernier.
Eine der ersten Aufnahmen von Radio Verte Fessenheim, der Vorläufer von Radio Dreieckland. Auch da die Motivation, es wird ein AKW hingesetzt in unsere Nähe und irgendwie versuchen wir da etwas dagegen zu tun. Wir besetzen einen Bauplatz und machen Radio. In dem Fall Studierende aus Paris, die ins Elsass mit einem Sender gekommen sind. Daraus entwickelte sich dann Radio Dreieckland, ist vermutlich das berühmteste, bekannteste, vor allem weil sie überlebt haben und heute noch existieren. Wesentlich weniger bekannt ist vielleicht das, was in Bremen passierte.
Hier ist Radio Zebra. Diese Woche jeden Tag um 18.45 Uhr auf 104 MHz. Hier ist Radio Zebra. Radio Zebra ist ein Sender von unten. Die Hörer von Radio Zebra sollen auch die Macher sein. Das heißt, hier sollen die Betroffenen selber zu Wort kommen. Und das seid ihr. Langfristig wird dieses Radio auch nur so arbeiten können, wenn viele Menschen mitarbeiten. Die erste Zeit werden wir selber diese Sendung machen, um einen Eindruck davon zu vermitteln, wie wir uns die Sendung vorstellen. In dieser Woche läuft an jedem Tag zur gleichen Zeit unsere Probesendung. Also schaltet eure Radios ein, schaltet sie auf Empfang, spitzt eure Ohren, richtet eure Antennen, erzählt es anderen weiter.
Radio Zebra aus Bremen. Jan, warum klingen die so komisch?
Ich habe vor ein paar Tagen noch mit einer Person telefoniert, die dabei war und die sagte, das lag an ihrem Mikrofon in der WG. Radio Zebra gehörte zu den Sendern, die auch länger existiert haben. Fast 3 Jahre lang haben die jede Woche einmal gesendet, sind auch nie erwischt worden. Und die sind mit der Zeit auch qualitativ besser geworden. Ich glaube, das ist überall so ein Prozess gewesen, ne? Man darf sich nicht vorstellen, dass da eine Gruppe zusammengekommen ist und sich einen Masterplan entwickelt hat. Ne? Michael, so war es nicht. Wir machen jetzt das Radio auf folgende Art und Weise, sondern das war halt ein Loslegen, Ausprobieren, Experimentieren und gucken, wo man damit landet.
Wie sich das in Münster angehört hat bei Radio Fledermaus, auch da können wir ein kurzes Beispiel bringen. Und Michael, für dich vielleicht danach als Frage auch, was gab es denn sonst noch an Themen oder was ist dir präsent als eine der Themenschwerpunkte, die ihr so hattet? Wir hören eine Sendung aus dem Jahr 83.
Schnallt euch an, haltet euch fest, jetzt seid ihr dran, jetzt kriegt ihr den Rest.
Mit Radio Fledermaus auf UKW, 101 MHz, jeden Mittwoch um 19 Uhr.
Es passiert jeden Tag. Im Landeskrankenhaus.
Dr. Psychpat, bitte sofort kommen.
Ah ja, auffälliges Verhalten. Wahrscheinlich handelt es sich um eine endogene Psychose. Ja, denke ich doch. Schwester, fixieren Sie den Patienten und ziehen Sie eine Spritze auf.
Oh.
Den ersten Teil der heutigen Kassette macht die Beschwerdestelle Psychiatrie aus Münster. Wir sind eine Gruppe von Leuten, die Missstände und Verbrechen in sogenannten psychiatrischen Krankenhäusern an die Öffentlichkeit bringen will.
Das als ein Beispiel aus Münster aus dem Jahr 83. Ich habe das deswegen reingenommen, weil das eine politische Gruppe ist, die sich, so wirkt es, an euch gewandt hat. Das heißt, ihr wart nicht die alleinigen Sendungsmachenden. War das typisch und wenn nein oder wenn ja, was waren politische Themen, die ihr aufgegriffen habt?
Ich würde mal sagen, das war unsere Vorstellung, dass, und wir haben das angeboten, dass Gruppen sich an uns wenden können und uns Themenvorschläge machen und unter Umständen auch Kassetten produzieren. Die haben wir uns natürlich dann mal angeguckt. Gibt auch wieder, was für Kompetenzen wir in dem Freundeskreis hatten. Weil du brauchst ja immer Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen, die auch Vertrauen erwecken. Und das war in dem Falle so. Also wir hatten in unserem Freundeskreis auch Leute, die mit dem Thema gut vertraut waren und da beruflich auch mit zu tun hatten. Und ob die jetzt von sich aus angesprochen worden sind oder ob die mal gesagt haben, ihr könntet doch mal, das lässt sich heute nicht mehr sagen. Das war jedenfalls aber das Konzept, dass wir das Medium auch zur Verfügung stellen wollten. Andere klassische Themen waren Anti-AKW, rauf und runter, Friedensbewegungsdemo, Pershing, Hausbesetzungen, aber auch Auseinandersetzungen mit Autonomen, die relativ nah an der RAF damals dran waren. Also solche politischen Diskussionen innerhalb der Linken hat es eben auch gegeben, innerhalb des Radios. Es war ein relativ breites Spektrum. Ein bisschen Zufälligkeit war auch immer drin. Aber das sind schon mal so ein paar Themen, also Hausbesetzungen, habe ich gesagt. War damals auch ein großes Thema in Münster. Da sind wir auch hingegangen zum Teil und haben mit den Leuten geredet. Also wir haben punktuell haben wir wie eine Redaktion gearbeitet, aber das war sozusagen nicht, wie man sich heute das vorstellt, wie eine Redaktion arbeitet, sondern wir waren ein Freundeskreis, wir haben Veranstaltungen gemacht. Wir haben gesagt, das Radio gibt es, das könnt ihr nutzen und ihr könnt auch sozusagen einfach eure Themen einreichen. Das waren jeweils ein bisschen unterschiedlich, wie das dann zu den Themen kam. Und wir haben halt versucht, das, was in Münster an politischer Diskussion war, das natürlich auch zu repräsentieren und zu verstärken auf die Weise.
Ihr hört die Nullsendung von Radio Jessica. Hier ist Radio Jessica, Deutschlands erster Piratensender. Hier, liebe Hörer, erlebt eine historische Stunde des Deutschen Nachkriegsrundfunks. Die Nullsendung von Radio Jessica. Ich hoffe, ihr habt einen guten Empfang auf UKW 102 MHz, vielleicht auch ein halbes Herz mehr oder weniger. Denn mit der Technik zu leben, heißt immer wieder Abenteuer. Es war schon immer etwas anstrengender, einen besonderen Sender zu hören. Als nächstes bringen wir Frank Zappa mit dem programmatischen Titel On the Slime from Your Radio. Radio Jessica, Hand aufs Megahertz, wir müssen improvisieren.
Wir begrüßen insbesondere heute die mindestens 11 Millionen Bild-Zeitungsleser. Originalton Bild.
Die Polizei rechnet damit, dass Terroristen von morgen an über einen fahrbaren Schwarzsender UKW verschlüsselte Nachrichten und Aufrufe senden werden.
Unsere heutige Nachricht mit diesem Schlüssel kodiert.
Das ist die Nullsendung von Radio Jessica am Anfang. Das ist kaum zu hören gewesen. Was ist denn über die Sendequalität, Jan, wenn du die Akten dir anguckst, zu sagen, ist da irgendwo technisch mal was besser gewesen oder ist das alles so schwer zu empfangen gewesen, schwer zu hören, schwer nachzuvollziehen gewesen?
Du willst viel zur Qualität wissen, merke ich. Es lag an der Sendetechnik, es lag am Sendeort, von wo man senden konnte. Das liegt ja einfach daran, wie sich UKW-Wellen verbreiten und wie nicht. Es lag an den Aufnahmebedingungen, da hat sich in der Regel immer, also du hast es so ein bisschen beschrieben, Michael, ne? Angefangen meistens eine kleine Gruppe irgendwo in der WG getroffen und die haben dann das beste Gerät genommen, was halt gerade da war, ob das ein Tonbandgerät war oder ein Kassettenrekorder, vielleicht haben sie was aus der Uni geklaut dafür oder so. Manche haben den Anspruch entwickelt, das besser zu machen, haben sich dann auch andere Technik besorgt, das hört man dann irgendwann in den Aufnahmen, wenn sie überliefert sind. Manche haben das aber auch bewusst so weitergemacht und gerade diese Offenheit, die Michael auch beschrieben hat, ne, dass es nicht darum ging, für andere Radio zu machen, sondern dieses Radio auch anderen, die was sagen wollten, zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet natürlich, dass man jetzt kein Radio macht, das auf Qualität achtet, ne, im Sound. So, darum ging es nicht. Also diese Offenheit war wichtig und Authentizität war wichtig. Ne? Da könnten wir jetzt medientheoretisch nachschlagen, was das alles bedeutet, aber das hat eben dazu geführt, dass diese freien Radios damals, wir haben es jetzt, hören es in den Beispielen immer so ein bisschen sehr dilettantisch rüberkamen. Ne? Das war nicht mit Absicht besonders dilettantisch, das war halt das, was die Leute machen konnten und das hat sich für die so angefühlt, als wäre das echt. Ne? Und das war wichtig, es sollte nicht gefiltert sein. Walter Mossmann, der wichtige Person für Radio Dreieckland in der Geschichte, er war, der hat mal so ein schönes Zitat gebracht: Der Journalismus ist wie eine Milchglasscheibe. Ne? Also die Auffassung, oder so eine medientheoretische bis hin zur medienpolitischen Auffassung in der damaligen radikalen Linken war, dieser professionelle Journalismus, ne? Der filtert eigentlich schon vieles aus Öffentlichkeit heraus und das wollen wir anders machen. Dem wollen wir zum Durchbruch verhelfen. Ne? Jeder soll reden und senden, wie ihm oder ihr der Schnabel gewachsen ist. So. Das war auch, oder damit verbunden war auch die Vorstellung, sprechen geht halt einfacher als schreiben. Ne? Das war auch so eine Idee, die mit dem Radio dann verbunden war, dass die Hürde im Radio geringer ist, dass Menschen das nutzen, um was zu sagen, als eine Zeitung, wo man das erstmal formulieren muss auf Papier.
Die Aufnahmetechnik war natürlich meistens billig. Man muss auch noch sehen, jetzt diese Bänder sind dann kopiert worden und zwar auch nicht auf Hochleistungskopierautomaten, sondern irgendwie handgemacht. Und das, was ihr jetzt hier an Dokumenten habt, da weiß man nie, welche Wege das gegangen ist, wie oft das kopiert worden ist, wie die Sendequalität war, ist das eine, aber die Aufnahmequalität, die war von Anfang an häufig nicht besonders doll und dadurch, dass die Bänder dann auch nochmal kopiert worden sind und nicht auf professionellen Maschinen, sind sie natürlich noch schlechter geworden.
Und ja meist auch clandestin hergestellt worden und dann clandestin ausgestrahlt worden. Ein Beispiel von Radio Jessica.
Also ich war relativ häufig mit dabei beim Senden, weil es ja ganz ratsam war, da eine Frau dabei zu haben. Da konnte man dann so Liebespärchen spielen oder sonst irgendwas, wenn man da im Wald stand, ne, unmotiviert. Ich war da schon häufig dabei. Das war ja auch immer nervenaufreibend. Die Erstsendung kann ich mich erinnern, da war ich mit einem. Dann war ich nochmal bei einer Sendung, wo war das oben versteckt, da wo auch die Polizei kam, da hatten wir das im Wald versteckt und da kam die Polizei und sagte, ja, was machen Sie hier? Und dann habe ich gesagt, ich bin mit meinem Freund hier, der ist nur gerade mal schnell pinkeln gegangen. Das Problem war nur, dass der nicht wieder kam, weil der gesehen hat, dass die Polizei da ist. Da kam der nicht mehr vom Berg runter.
Solche Momente, Begegnungen mit der Polizei, du hattest es vorhin angesprochen, Michael, gab es auch bei euch. Es gab eine Hausdurchsuchung, ist nicht der einzige Fall im ganzen Bundesgebiet. Im Gegenteil, bei Radio Dreieckland kennt man die diversen Fälle, dass Leute vom Amtsgericht standen. Was hat das mit euch gemacht, mit eurer Sendepraxis gemacht, dann zu merken, okay, hier gibt es eine Reaktion, die jetzt unserem Ansinnen nicht so wohlgesonnen gegenübersteht?
Also das Ganze ist ja oft als Katz-und-Maus-Spiel beschrieben worden und das ist auch gar nicht so verkehrt. Also das war ein gewisser Nervenkitzel für die Leute, die das gemacht haben und ich würde mal sagen, den haben die auch gesucht. Natürlich musste man seine Techniken verbessern und vorsichtiger werden. Zum Teil ist man dann dazu übergegangen, Sender irgendwo auf einem Hochhaus zum Beispiel zu deponieren und während die Sendung war, nicht daneben zu stehen, um den dann wieder mitzunehmen oder eben auch bewusst zu sagen, wir senden so lange, bis wir den finden, dann ist er halt weg. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt, deswegen war das auch notwendig, die Dinger selber zu bauen, weil die ja nicht so ganz billig sind. Und wenn man die technischen Fähigkeiten aber hat oder auch entwickelt, so etwas zu machen, dann kann man die auch preiswert bauen und konnte dann damit sozusagen das Risiko reduzieren. Aber es gab auch in Münster die Situation, das haben mir auch Freunde, die da in der Technikgruppe waren, später erzählt, da waren die auch ganz nah dran, erwischt zu werden. Und ja, in der Vergangenheit sind das die Geschichten, die man immer noch im Kopf hat. Also ich würde mal sagen, die alle Beteiligten haben sozusagen diesen Nervenkitzel auch ein bisschen gesucht.
Jan, du hast dir hunderttausende Akten von der anderen Seite angesehen, nämlich der Repressionsbehörden. Was hat die denn interessiert und was haben die rausgefunden? Referier doch mal die hunderttausend Seiten in 2 Minuten.
Mein Eindruck ist, dass gerade Ende der 70er, als der deutsche Herbst noch nicht so lang vorbei war, die Angst tatsächlich auf staatlicher Seite oder bei den Verfolgungsbehörden groß war, dass da jetzt so ein Stadtguerilla-Milieu anfängt, Radio zu nutzen. Wir haben das in dem Beispiel gehört mit diesem Schlüssel. Und das zog sich eigentlich dann durch, so durch diese illegale Phase der freien Radios, dass zuerst immer abgeklopft wurde, hat das irgendwas mit Terrorismus zu tun? Ne? Weil dann ist es gefährlich. So. Wenn das nicht der Fall war, und das war in der Regel nicht der Fall, da wenige Ausnahmen gibt es, dann wurde immer geschaut, naja, was machen die denn inhaltlich? Ne? Also rufen die zu Straftaten auf? Gibt es irgendwas Konkretes, was man jetzt verfolgen kann? Ne? Oder ist es wirklich nur das Senden an sich? Ne? Auch da gab es Unterschiede. Also wenn so ein 14-jähriger Schüler in Ostfriesland sich mit einem Elektrobaukasten Radiosender gebaut hat, um für seine Freunde Musik zu senden, Samstagnachmittag, dann kam da die Post vorbei, hat ihm erzählt, wie er den Sender umbaut, damit sie nicht mehr so leicht peilen können, und die Eltern mussten vielleicht 50 Mark Strafe zahlen oder so, jetzt mal ein bisschen zugespitzt. Ne? Wenn zufällig, das muss man dazu sagen, zufällig oder durch eigene Fehler verschuldet, politische Radiopiraten erwischt wurden und ihnen der Prozess gemacht wurde, dann ging die Geldstrafe nur für das Senden schon häufiger in die Tausenden D-Mark. Ne? Aber insgesamt ist eigentlich eine Situation entstanden Anfang der 80er, in der die linken Piratensender so eine illegale Nische für sich gefunden haben, in der sie gut senden konnten, in der sie nicht auffindbar waren, in der sie aber auch so von den Sendezeiten und ihren Möglichkeiten, eben politisch zu wirken, an den Rand gedrängt waren, dass da zunehmend auch der Gegner auf staatlicher Seite zu der Einschätzung kam, so eine richtige Relevanz haben die nicht, wenn sie versuchen, regelmäßig zu senden. Das wird sich schon irgendwann erledigen. Angst hatten sie immer vor Aktionsradios. Davor, dass Radio benutzt wird, um große, im besten Fall massenmilitante Aktionen zu koordinieren. Das sind auch auf Seiten der Radios oder auf Seiten der Bewegung damals die Momente, wo die Radios wirklich politische Relevanz bekommen haben, in bestimmten Momenten, wo sie Teil von Kampagnen oder eben von Massenaktionen waren. Ja? Und da haben also sowohl die Leute, die das gemacht haben, als auch die Verfolgungsbehörden beide die Einschätzung gehabt, das ist qualitativ was anderes. Ne? Die einen haben gesagt, das ist cool, das macht Sinn, da brauchen wir mehr. Und die anderen haben gesagt, verdammt nochmal, das müssen wir tunlichst verhindern und in den Griff kriegen.
Zum Beispiel in Gorleben, die Räumung der dortigen Besetzung live übertragen, quasi bei dem Radio in Radio Wendland, inklusive wir verbuddeln unser Mikrofon jetzt hier, bevor die Polizei uns räumt. Michael, gibt es bei dir ähnliche Erinnerungen, die dem von Jan?
Wir haben zum Teil medienpolitisch Veranstaltungen gemacht In Erlangen gab es mal so ein Radiotreffen in irgendeinem historischen Gebäude, wo wir dann gleichzeitig auch gesendet haben. Das war so ein Fall, wo der Ermittlungsdruck, also die bayerische Polizei war da auch noch ein bisschen anders drauf als die nordrhein-westfälische, das muss man auch dazu sagen, aber da gab es sowas. Aber das, was du gesagt hast, da wo ein Radio sozusagen koordinierend eingreifen hätte können, also Brockdorf-Demo hast du vorhin angesprochen, das waren so auch die Vorstellungen, wie wir das Radio eigentlich entwickeln wollten. Jetzt zum Mikrofon gegriffen habe ich eigentlich deswegen, weil wenn man heute da über sowas redet, dann würde man über soziale Medien reden, wo diese Koordinierung ja viel besser funktioniert, als das über Radio seinerzeit hätte versucht werden können. Wir hatten ja immer die Vorstellung, Radio muss Mehrwegkommunikation sein. Also wir wollen nicht einfach nur senden, sondern wir wollen auch was zurückbekommen und wir wollen im Grunde genommen einen Dialog eröffnen, also Leuten halt ein Medium zur Verfügung stellen. Und ich sehe das aus der heutigen Sicht, vergleiche das immer mit dem, was in den sozialen Medien heute passiert, möglich ist und natürlich auch wieder pervertiert wird. Aber vieles von dem, was wir uns damals vorgestellt haben, ist technisch auf der Basis von sozialen Medien heute viel besser möglich.
Bevor wir genau über die Fragen des Heute und dann auch der Vierte im Bunde mehr oder was zu sagen hat, vielleicht nochmal ein Beispiel. Du hattest vorhin in Münster erwähnt, das ging oft um Hausbesetzungen. In Westberlin gab es einen Sender, der ganz eng verknüpft war mit der Hausbesetzungsbewegung oder den autonomen Radio Utopia.
Falls wir diesmal wieder nicht zu hören sein sollten zwischendurch, schaltet nicht ab, sucht uns weiter auf 100 bis 104 MHz ab 9 Uhr. Sie sagen, Steine sind keine Argumente. Und schlagen mit Knüppeln, Bomben mit Baggern, vergiften mit Chemie, verseuchen mit Atomen, töten mit Gefängnissen. Sie haben recht, Steine sind keine Argumente. Steine sind erst zögernde Versuche, uns zu artikulieren in der einzigen Sprache, die sie verstehen. Wir haben noch viel zu sagen.
Das ist übrigens eine Aufnahme aus einem besetzten Haus, die wiederum die Radiosendung gehört haben. Deswegen, die haben nebenbei gegessen, hat man da die Teller hin und wieder gehört. Also es wurde auch hin und wieder gehört. Bertrand, der seit fast 30 Jahren, habe ich vorhin gesagt, Radio macht, aber trotzdem einige Jahre später angefangen hat als all diese Beispiele, die wir gehört haben. Auch das, was Michael erzählt hat. Wie wirkt denn das für dich? Wie ein Blick ins Museum oder hat das was zu tun mit Radiopraxis hier in Karlsruhe?
Das ist natürlich eine interessante Frage. Auf mich wirkt das vermutlich so wie auf alle hier, nämlich ein bisschen kurios, ein bisschen putzig, teilweise aber auch mit einer gewissen Nostalgie für Zeiten, in denen wahrscheinlich politisch mehr ging als heute, mal so gesagt. Ja, heute muss man ja immer, die sozialen Medien wurden ja schon angesprochen, heute muss man ja immer vorsichtig sein, wenn Leute sich zusammenrotten, dann sind das ja in aller Regel nicht die Guten, platt gesagt, sondern eher so Wutbürgerartige. Warum das so ist nach 30, 40 Jahren, 50 Jahren fast, wäre nochmal eine andere Frage, die können wir, glaube ich, heute nicht diskutieren, aber trotzdem finde ich eine der zentralen Fragen. Ja, also als ich zum Querfunk kam, der wird übrigens dieses Jahr 30, im Sommer jetzt, glaube ich sogar, das wissen andere besser als ich, da sitzen so ein paar im März sogar, dann wurden wir also schon 30. Ich war damals noch nicht dabei, ich bin irgendwann so im Sommer dazu gestoßen, also in Gründung, wie viele, viele andere. Also ich war da ganz marginale Person, wie die meisten Leute da. Und wir sind dann 2 Jahre später auf Sendung gegangen, aber ich wurde ja was anderes gefragt. Ich hatte den Eindruck, die Leute, die da sich zusammenrotten hier in Karlsruhe, also inklusive mir und anderen, das ist so ein Milieu, die wollen auch sowas eigentlich machen, wie wir jetzt gehört haben, nämlich irgendwas. Die wollen was ausprobieren, die wollen Spaß haben und die wollen aber auch nicht nur Spaß haben, sondern die wollen auch dezidiert irgendwas. Und ich kann völlig bestätigen, was du, glaube ich, meintest. Es ging dann darum, auch wenn es 10 oder 15 Jahre später war, es ging dann darum, Sachen einfach auszuprobieren, ja, und Formen zu finden. Inhalte hatte man irgendwie, man hatte gute Musik, die nirgendwo kommt. Es gab ja noch kein Internet. Wir waren also so ungefähr 3-4 Jahre vor der öffentlichen Durchsetzung des massenhaften Zugangs zum Internet, ja, Mitte der 90er. Und wo kam gute Musik? Das war jetzt mein Ansatzpunkt zunächst mal, ja. Die kam nirgendwo, ja. Irgendwelche Leute sagten einem zwar, ja doch, die kommt auf MTV oder da gibt es Spezialsendungen oder die kommt was weiß ich wo, aber die kam nirgendwo definitiv. Und wir waren die Einzigen, die das damals gemacht haben. Und ja, politisch stand mir der Laden sowieso nahe, weil es waren eher Alternative, also das Wort ist ja jetzt heute auch anders verwendet, waren eher dissidente Leute, sage ich mal, die irgendwie was ganz anderes wollten, als sie hier antreffen, tagtäglich. In Schule und Uni oder wie man heutzutage sagen müsste, im Beruf vielleicht, die eigentlich ein anderes Leben führen wollten. Insofern klingen diese Beispiele, diese historischen Beispiele für mich hauptsächlich kurios, aber irgendwie auf der richtigen Seite.
Michael, warum habt ihr eigentlich damals aufgehört oder warum hast du aufgehört mit Radio Fledermaus?
Ganz profan. Ich bin woanders hingegangen, habe da einen Job in den Medien angenommen. Und damit war die Radiophase für mich erledigt. In Münster hat sich das, nachdem ich da weggegangen bin, ging das noch weiter. Ich war auch nicht derjenige, von dem da irgendwie alles abhängig war. Das waren andere. Aber das hat sich irgendwann totgelaufen. Auch das ist eine Phase, das macht man eine Zeit lang. Und wenn man feststellt, dass man dass man das nicht erweitern kann, dass man das nicht auf ein höheres professionelles Niveau bringen kann, dann versucht man halt wieder andere Dinge. Und so war das bei vielen von den Freundinnen und Freunden, die da waren, halt auch. Die haben auch ihre Biografien gingen weiter. Das ist sowas kann man auf so einer, ich sag mal, ehrenamtlichen Basis nur eine gewisse Zeit lang machen. Und entweder man schafft es dann, dass sich das verfestigt, institutionalisiert, dafür gab es aber keine Basis, oder es hört halt irgendwann wieder auf, wenn sich das politische Umfeld möglicherweise auch verändert. Aber das kann ich, also ich kann es für mich sagen, ich hatte andere Prioritäten und damit war die Phase freie Radios für mich beendet.
Trotzdem hat in Münster Radio Fledermaus relativ lange gesendet, auch länger gesendet als andere Radios, die teilweise nur einmal, zweimal gesendet haben, sondern über viele Jahre und zwar auch bis zu einem Zeitpunkt, wo dann zum Beispiel Radio Dreieckland legalisiert wurde so langsam. Also es gab die ersten, nicht nur Versuche, sondern auch stattgefundenen Momente, wo ehemalige illegale Radios, in dem Fall in Freiburg, legal wurden. Hätte man ja auch sagen können, probieren wir jetzt auch. Weiß nicht, ob ihr das probiert habt oder ob du dann einfach gesagt hast, ja, das, weiß ich nicht, freche Studentenleben ist vorbei und jetzt geht es um den Beruf. Aber wäre auch eine Variante gewesen.
Wäre eine gewesen, aber Radio Dreieckland hatte schon in der Phase, wo wir ansonsten in Westdeutschland in den Radios illegal gearbeitet hatten, andere Voraussetzungen, weil die einen kontinuierlichen Sendebetrieb haben konnten, weil sie eben im Dreieckland sind. Deswegen hatten sie die Möglichkeit, sehr viel längere Sendezeiten zu haben, auch unbehelligt zu senden. Das war bei uns anders. Insofern hat in der Zeit schon Radio Dreieckland eine andere Entwicklung genommen haben, eine andere Entwicklung genommen als die anderen freien Radios. Warum sich das da nicht weiterentwickelt hat, kann ich aber sonst auch wirklich schwer beantworten.
Ich glaube, diese Frage, wie ging es dann irgendwann mit freiem Radio weiter und was hat dann eigentlich zur gegenwärtigen Situation geführt, die rührt so ein bisschen auch an der Frage, was ist eigentlich freies Radio? Ne? Und korrigier mich, Michael, aber da gab es ja auch durchaus bei euch Anfang der 80er sehr heterogene Vorstellungen, wie man, also was man damit machen will und wie man das eigentlich umsetzt. Ne? Und es gab diejenigen auch, die Radioprojekte, die aus der illegalen Erfahrung heraus irgendwann frustriert waren und gesagt haben, wir müssen das irgendwie legal hinkriegen, damit es weitergehen kann. Und es gab halt die gesagt haben, bevor wir uns legalisieren lassen, hören wir lieber auf. So, ne? Und so sind halt auch Radios einfach bewusst wieder eingegangen. Ne? Manchmal stand die Technik noch rum und wenn es mal wieder irgendwo was gab, wo sie gebraucht werden konnte, dann wurde sie dahin gebracht. Ne? Und dann gab es wieder einen neuen linken Piratensender unter einem ganz anderen Namen von ganz anderen Leuten, aber mit der gleichen Technik wie in einer anderen Stadt 5 oder 10 Jahre zuvor. Ne? Und so Mitte der 80er ging es ja langsam dann los, dass auf Landesebene Rundfunkgesetze diskutiert und beschlossen wurden, in sehr unterschiedlichem Tempo auch. Ne? Das ist ja der Föderalismus oder dem Föderalismus geschuldet. Und als dann klar war, so als Abfallprodukt der Privatisierung des Rundfunks soll es hier und dort auch nicht kommerziellen Rundfunk geben, gründeten sich plötzlich auch aus ganz anderen politischen Spektren Initiativen, die da teilhaben wollten. Ne? So, da kamen dann plötzlich Gewerkschaftskreise, da kamen Kirchen, da kamen Leute außer SPD und wollten auf einmal nicht kommerziellen Lokalrundfunk machen. Das haben viele der vorherigen linken Piratensender-Akteure ja auch als schrecklich empfunden und gesagt, damit will ich gar nichts mehr zu tun haben.
Ne? Ja, da kamen wir nicht her. Wir haben uns mit dieser Frage der sagen wir mal, der Community-Radios oder der Kommunalradios auch intensiv beschäftigt und haben die besucht. Das gab zum Beispiel in Belgien, im deutschsprachigen Teil von Belgien, in Eupen, gab es damals ein Kommunalradio, das war legal. Und die standen uns schon nahe, obwohl die haben halt was ganz anderes gemacht. Die haben eigentlich nicht in dem politischen Sinne, wie wir das vorhatten, gegen Öffentlichkeit gemacht, sondern die haben ein kommunales Radioangebot gemacht, was sogar ein bisschen durch Werbung auch finanziert war, aber das war noch relativ moderat, die aber eben einfach versucht haben, für den Alltag in so einer Kommune wie Eupen, nicht besonders groß, eine Kommunikationsbasis darzustellen und regelmäßig zu senden. Das war für uns sozusagen eine Referenz. Das haben wir uns angeguckt und haben gesagt, können wir sowas auch? Konnten wir in Deutschland nicht, weil es illegal war. Wir sind dann, glaube ich, 83 gab es einen Weltkongress von Kommunalradios, Community Radios in Montreal in Kanada. Da sind wir hingefahren und haben geguckt, was machen andere. Sehr interessant, was wir haben dann in Quebec, also im französischsprachigen Teil Kanadas, eine Reihe von Radios danach besucht. Das waren alles legale Community Radios, die waren von sozialen Bewegungen, von Arbeitskämpfen und all solchen Dingen geprägt. Und wir haben uns das alles angeguckt, haben mit denen diskutiert und haben uns gefragt, ob das für uns auch was ist. Aber es ist dazu nicht gekommen, sondern da waren wir sozusagen auf der Suche eigentlich nach einem Modell, also auch im Sinne hier von dieser Erklärung freie Radios, wie könnte denn so eine Radiozukunft für uns aussehen? Vielleicht muss man noch mal was dazu sagen. Diese ganzen Radios in Quebec zum Beispiel, die waren in Arbeiterstädten. Wenn man sich die Liste der freien Radiostandorte in Deutschland anguckt, das ist eine Universitätslandkarte. Wir waren nicht die sozial Benachteiligten. Wir hatten ganz gute Chancen. Wir wussten das vielleicht noch nicht so zu dem Zeitpunkt, aber so war es. Und die haben wir dann irgendwann auch genutzt. Also die soziale Basis für so eine Art von Radio hatten wir gar nicht, würde ich mal sagen.
Sicherlich auch ein Punkt, zu dem sich heutige freie Radios verhalten können und drüber nachdenken, ob das ideal ist, wir bieten denen das Mikrofon, die sonst das Mikrofon nicht nehmen können oder haben, tatsächlich eingelöst wird. Wie wirkt es denn auf dich? Also es gibt ja heute einen deutschsprachigen Raum, Schweiz und Österreich dazu, jetzt sind es knapp 50 Radios, die sich oft selbst noch als freie Radios bezeichnen. Du bist hier in Karlsruhe, wohnst nicht in Karlsruhe, hast also nicht die Möglichkeit, das in Permanenz zu hören, wenn es zu hören ist. Aber man könnte ja auch sagen, ihr habt so ein bisschen die Maulwurfsarbeit geleistet von dem, was jetzt legal möglich ist. Würdest du dir das ans Revers heften, sowas getan zu haben? Oder wie nimmst du denn sowas wie freies Radio wahr? Wie nimmst du es überhaupt wahr, sowas wie Querfunk wahr?
Ich habe mit der Entwicklung eigentlich abgeschlossen. Für mich ist das Geschichte. Die ist ungefähr 40 Jahre her und seitdem habe ich viele andere Dinge gemacht. Und ich verfolge auch nicht gezielt und bewusst, was sich in der Radiolandschaft heutzutage tut. Vielleicht ist das auch eine Antwort darauf.
Wie müsste denn freies Radio sein, damit das für dich anders wäre?
Heute müsste es mir Informationen bringen, aufarbeiten. Es müsste gute, seriöse Informationen bringen. Nicht so langweilig wie der Deutschlandfunk, aber so sorgfältig. Und es müsste wirklich eine Diskussionsplattform sein, die hilft, sich in der heutigen Welt zu orientieren, was ich ausgesprochen schwierig finde. Du hast es vorhin auch angesprochen kurz, die sozialen Medien, die nutzen komischerweise andere Leute. Warum ist das so? In dem Sinne Aufklärung und die Möglichkeit zu schaffen, gemeinsam nachzudenken, was man machen kann, das wäre das, was ich heute von freien Radios erwarten würde. Unterhaltung gibt es genug.
Entschuldige bitte, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der war ja so links im Vergleich zu dem, was dann gekommen ist. Wir haben uns ja keine Vorstellung gemacht, was Privatfernsehen sein könnte. Also ich glaube, das haben wir uns in den kühnsten Horrorvisionen nicht vorgestellt. Wir wollten nicht nur die linke Szene, sondern wir wollten im Grunde die Hörer von Popshop und Point, von diesen neuen Jugendsendungen erreichen. Und deswegen haben wir ja auch diese Musik, wir haben die gleiche Musikfarbe, nennt man das ja, im Grunde gehabt, wie in diesen Sendern. Gut, die war vielleicht ein bisschen härter, stärker. Wir haben natürlich auch Tonsteine, Scherben und so weiter, was haben wir gespielt und so. Vielleicht auch ein bisschen mehr Jimi Hendrix. Aber wir wollten genau diese Leute erreichen, mit der gleichen Musik, aber anderen Inhalten.
Das fand ich deswegen bemerkenswert. Das klingt so ein bisschen wie eigentlich nur die bessere Version des Öffentlich-Rechtlichen sein. Das klang auch bei dir eben gerade ein bisschen an. Das bringt mich zur Frage, Bertrand, wie würdest du denn das Verhältnis heutiger freier Radios zu so etwas wie Öffentlich-Rechtlichen einschätzen? Es gibt die verbreitete These, dass freie Radios so eine Art billiger Ausbildungsort für öffentlich-rechtliche Sender sind. Andere Leute sagen, naja, die freien Radios sind so ein bisschen subkultureller angehaucht, vor allem durch die Musik. Auch das war eben Thema. Wie schätzt du dieses Verhältnis ein, öffentlich-rechtliche zu freien Radios?
Ja, dazu zweierlei. Also erstmal, was da objektiv dran ist und was vielleicht ich darüber denke. Ich glaube, objektiv kann ich das nicht wirklich gut beurteilen, weil ich kenne jetzt hauptsächlich den Querfunk und da ist es nicht der Fall. Also wir sind einfach handwerklich, rein handwerklich nicht auf der Höhe, dass wir praktisch Personal liefern, das nachher zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht. Zumindest nicht insofern, dass man bei uns die Vorausbildung durchläuft oder genießt. Weil man hier bei uns ja bekanntlich beim Querfunk und ich denke bei den meisten freien Radios eher macht, was man will und nicht, was eine gewisse Form hat obwohl ich das schon gut fände, ehrlich gesagt, jetzt komme ich zu meiner Meinung. Vielleicht vorher noch ganz kurz, du kommst ja, du hast dich übrigens gar nicht vorgestellt, lieber Kollege, das könnten wir jetzt nachholen.
Das wollte ich zum Ende machen, da sollte der Werbejingle kommen für all das, was wir, Jan und ich hier tun, aber das ist aufgespart,
okay.
Ist
notiert. Ich wollte nur sagen, der liebe Kollege ist aus Halle, unserer schönen Partnerstadt von Karlsruhe, ist aber reiner Zufall, denn es ist nicht nur meines Erachtens das, ja, ich würde es zuspitzen, das fähigste freie Radio in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen. Auch im Querfunk laufen immer wieder Beiträge aus Halle, ob das Interviews sind oder Magazinsendungen. Und man merkt den durchweg, fast durchweg an, dass sie einen handwerklich wesentlich höheren Standard haben. Nicht nur als hierzulande jetzt im Querfunk, sondern auch als aus anderen freien Radios in Deutschland, wenn man das vergleicht, bin zumindest ich der festen Überzeugung. Und nicht nur das, sondern auch inhaltlich relativ scharf definiert, was da läuft. Also das ist nicht jetzt nur handwerklich gut und harmlos, sondern das hat auch eine gewisse Schlagseite, die mir gefällt. Und insofern bewundere ich diesen Sender über alle Maßen. Interessanterweise habe ich mal gehört, dass von dir möglicherweise oder jemandem aus Halle von Korax, von Radio Korax, dass ihr auch mit Medienpreisen überhäuft werdet, regelmäßig. Und das sicherlich auch zu Recht, weil vermutlich aber ihr handwerklich so gut seid und nicht, weil ihr so politisch definiert seid. Das glaube ich nur wiederum nicht, das wäre ja noch schöner.
Ja, das ist auffallend tatsächlich, dass ich schon auch so einen CDU-Bürgermeister mit dem Bürgerradio dann pusten kann und sagen kann, was hier alles möglich ist an Experimenten und Kreativität wird groß geschrieben und die Leute verdienen ja nicht mal Geld dabei, das ist ja Ehrenamt, das ist schon alles toll. Und dann landen eben tatsächlich auch relativ viele Leute, das ist auch bei Radio Dreieckland der Fall, im Öffentlich-Rechtlichen, die billiger ausgebildet wurden, kriegst du nicht so billig. Das ist so ein Volontariat beim MDR, kostet mehr Geld.
Als ja, wir. Richtig. Aber bei euch gibt es wirklich signifikant eine Menge von Leuten, die wirklich diesen Sprung schaffen vom freien Radio zum professionellen Rundfunk?
Oder den Rückschritt, je nach Perspektive.
Ja gut, geschenkt, ja. Aber weil mir ist dieses Phänomen hier kaum bekannt. Ich kenne jetzt ein, zwei Leute, Ex-Querfunker, Querfunkerinnen, die möglicherweise da ihr Glück versucht haben oder noch versuchen, aber ich weiß nicht, wie weit das gediehen ist. Aber es ist eine absolute Minderheit. Also quasi niemand, also zwei Leute von 100 vielleicht, ja. Also.
Ich wurde gefragt, gibt es eigentlich auch was über Karlsruhe aus der Zeit zu berichten? Und tatsächlich aus dem Jahre 1982. Es gibt allerdings, jedenfalls haben wir ihn nicht, wir, Jan und ich, keinen Mitschnitt, sondern was wir gefunden haben, ist ein Auszug einer Sendung vom SWF. Und die berichten in der Überschrift Piratensender. Rote Armee-Fraktion stört Radioprogramm in Karlsruhe.
Seit Wochen las man hier und da mal kleinere Meldungen über einen Piratensender der Roten Armee-Fraktion der RAF in Karlsruhe und dass sich die Bundesanwaltschaft eingeschaltet habe. Herr Seiwert, heute nun, endlich müssen wir als Journalisten eigentlich sagen, ist einiges jetzt durch die Karlsruher Staatsanwaltschaft bekannt geworden.
Ja, mittlerweile steht fest, dass dieser in Anführungszeichen Sender, er nennt sich Radio Krieg, dem imperialistischen Krieg, er hat dreimal gesendet und er hat sich für seine Sendungen die dritten Programme des Südfunks und des Südwestfunks ausgesucht. Er hat zweimal im dritten Südfunkprogramm sich abends gegen 22.05 Uhr direkt nach den Nachrichten in die laufende Sendung eingeschaltet und einmal dann auf der Frequenz des dritten Südwestfunk-Hörfunksprogramms morgens gegen 7.05 Uhr. Jedes Mal hat er sich in das laufende Programm eingeschaltet, benutzte also die Frequenz. Und das ist nach Auskunft des für Piratensender zuständigen Fernmeldetechnischen Zentralamtes in Darmstadt doch neu, wie auch, dass sich der Sender nicht vorankündigt, wie das bisher, so sagt das Zentralamt, die herkömmlichen Piratensender immer zu tun pflegten. Deshalb kann man diesen Sender auch nicht auf die Schnelle orten. Und zu hören war er besonders in der Karlsruher Ost- und Südstadt, was nach Meinung der Experten den Schluss zulässt. Dort müssten sich auch die Sendeeinrichtungen irgendwie befinden, denn immerhin sind die beiden Sender des Südfunks und des Südwestfunks in Karlsruhe so stark, dass man einen sehr starken Gegensender braucht, um diese herkömmlichen ARD-Sender aus dem Programm herauszudrücken und dann dort selbst zu senden.
Da könnte man, glaube ich, jetzt so auf unterschiedliche Sachen einsteigen. Ne? Also
es murmelt, das Publikum murmelt auch.
Ja, ich halt, also,
das war interessant jetzt.
Outet euch ruhig, ist okay, es ist verjährt.
Naja, kommt drauf an. Jan, Karlsruhe.
Ja, also wir könnten jetzt auf unterschiedliche Dinge einsteigen. Ne? Zum einen, ja, das ist so ein Sender, der nicht angekündigt wurde, weil er halt auf einer öffentlich-rechtlichen Frequenz gesendet hat und dann eben nur in einem überschaubaren Bereich stärker war als das öffentlich-rechtliche Signal. Das musste man natürlich nicht ankündigen. Das war der Vorteil. Das haben viele Radiogruppen dann auch irgendwann gemacht, weil sie gemerkt haben, oh, wenn wir jetzt alle ein oder zwei Wochen mittwochsabends um 19:45 vor der Tagesschau nochmal 15 Minuten senden, da denkt niemand dran. Ne? Und wenn wir es zweiwöchentlich machen, dann weiß niemand, in welcher Woche senden wir und wann nicht. Das funktioniert alles nicht. So. Und dann war das Überlagern von anderen Sendern schon durchaus attraktiv.
Was da in dem Beitrag gesagt worden ist, dass das vorher noch nicht gemacht worden sei, das ist auch falsch. Mhm. Also dieses Überblenden, ich glaube, die Kölner von Radio Wahnsinn haben das regelmäßig so gemacht und auch vor 83.
Also ja, die Kölner die Kölner haben so Giftmüllunfälle angekündigt über öffentlich-rechtliche Frequenzen. Ne? So im Raum Köln ist das Trinkwasser verseucht und bitte Vorsicht jetzt. Es hat zu einer großartigen Wirkung manchmal geführt. Nein, es gab, also ich glaube sogar nach der Schleierentführung irgendwo in NRW einen Bericht über einen linken Piratensender, der das kommentiert hat, auf einer öffentlich-rechtlichen Frequenz. Also das war tatsächlich nicht neu. Was man, glaube ich, schon sagen kann, so unter uns, das wird nicht die RAF gewesen sein, die da gesendet hat, was auch immer die RAF war. Und auch das ist ja Teil historischer Debatten. Ne, der Staat hat damals den legalen Flügel der RAF natürlich konstruiert, um ihn verfolgen zu können. Es gab hin und wieder Radioaktivitäten oder Sendebeiträge bei Radios aus dem Soli-Umfeld, aus dem Unterstützerumfeld der RAF. Das war nicht das überwiegende Spektrum hinter den illegalen freien Radios. Ne? Das war eher das Sponti-Spektrum, das autonome Spektrum, das alternative Spektrum. Ne? Insgesamt kann man schon sagen, dadurch hat sich im Prinzip die gesamte außerparlamentarische Linke damals irgendwie schon mit Radio beschäftigt, ne? Also von Stadtguerilla bis zu den entstehenden Grünen, da war von allen was dabei.
Also das war auch sehr frustrierend, muss ich sagen. Im Großen und Ganzen war es ein sehr frustrierendes Projekt. Wir hatten immer wieder die Probleme mit der Technik. Der Sender war immer wieder kaputt. Wir sind, glaube ich, zweimal nach Italien gefahren, um den Sender reparieren zu lassen. Also das war schon sehr frustrierend und wir hatten viele Sendepausen, das stimmt. Wir haben aber auch teilweise gesendet und es wurde nicht gut empfangen. Es war dann von Arsch auf Deutsch gesagt. Wir waren so dilettantisch und am Anfang, wir hatten keinen Austausch mit irgendwelchen Gruppen oder so. Also wir haben da vor uns hingewurschtelt. Es war irgendwie im Nachhinein gesehen ja auch ziemlich blöd.
Das als letztes Wort stehen zu lassen ist auch ein bisschen hart, aber so ist das manchmal. Radio Jessica, hier von einer der Sendungsmachenden, 76, 77, habe ich vorhin einmal gesagt, das war 77, 78. Ungenauigkeit. Michael, wenn man dieses doch sehr Scheitern-basierte gerade im Kopf haben, gab es Momente, wo du sagen würdest, da hat es funktioniert, das war wirklich gut, das hätte es öfter geben müssen?
Also es hat Spaß gemacht und zwar die ganze Zeit. Auch wenn wir jetzt nach objektiven Maßstäben sagen müssen, unsere Ziele mit dem unmittelbaren Senden haben wir nur sehr, sehr teilweise erreicht und unsere medienpolitischen Ziele haben wir auch, also da haben wir Einfluss genommen, wie sich das ausgewirkt hat, schwer zu sagen, aber es hat Spaß gemacht und wir hatten die Möglichkeit zu agieren und nicht einfach nur zuzugucken. Und insofern war das aus meiner Sicht eine gute Sache. Und wenn du sagst, ein bisschen kurios, will ich dir gar nicht widersprechen.
Sind wir ja immer noch. Also
ob ihr das seid, weiß ich nicht. Wir waren es sicher auch.